jeder.
So, dann möchte ich noch einen kleinen Satz von Datenritter, der hier gerade reingeschrieben hat im Chat. Übrigens im irc.freenode.net im Raum Piratenradio sind wir am Diskutieren hier. Er schreibt, ich denke, man sollte bei aller Euphorie über die besseren Argumente nicht vergessen, dass auch Cannabis Schaden anrichtet und deshalb nicht völlig freigegeben werden soll. Das Argument Alkohol ja auch zählt nicht.
Ja, da hat er ein Stück weit sicherlich recht. Darum legen wir ja in unserem Entwurf hier von der AG Drogen auch einen sehr großen Wert auf den Jugendschutz. Das ist ja nicht nur der Grundsatzentwurf. Dahinter steht ja eine weitergehende Arbeit, wo wir uns über ganz differenzierte Regelungen und Konzepte Gedanken machen. Wie kann man einen entsprechenden Jugendschutz gewährleisten? Mhm. Es ist aus meiner Sicht oder meiner Information schon relativ gesichert nachgewiesen, dass Cannabis besonders im jugendlichen Alter nachweislich Entwicklungsstörungen hervorrufen kann, oft auch tun wird ab einem gewissen Konsummuster. Im Erwachsenenalter tritt das so nur noch selten ein. Damit will ich es nicht verharmlosen. Cannabis ist eine Droge und wie jede Droge birgt sie auch Gefahr. Und da halte ich es immer mit Paracelsus, der sagt, Dosis Fazit Venenum, die Menge macht das Gift. Und man kann sich im Grunde mit allem schaden. Mhm. Und einen vernünftigen Umgang mit einer Droge oder irgendeiner anderen beliebigen Substanz, den muss man lernen, den muss man selbst an den Tag legen. Und davor schützt einen kein Gesetz. Das trifft dann auf übermäßigen Cannabiskonsum genauso zu wie auf übermäßigen Alkoholkonsum.
Da gebe ich dir soweit recht. Da haben wir auch die Frage vom Tetris quasi schon beantwortet. Heißt Legalisierung für alle, also auch für Minderjährige? Da möchte ich mal soweit anhaken, wenn es auch zu einer Legalisierung von Cannabis kommen würde. Zigaretten oder Tabak ist wie Alkohol, sag mal, in Klammer mal Bier und Sekt aus, ab 18. Bier und Sekt sind ab 16, das ist ja auch alt bekannt. Tabak ist erst seit einigen Jahren, ab 18 Jahren. Wenn die Minderjährigen es haben wollen, dann werden sie es auch bekommen, wie es schon beim Alkohol und beim Tabak der Fall ist. Ich denke mal, ihr seht das genauso.
Das wird sicherlich sein, ja. Man kann mit Gesetzen, Regelungen, Konzepten, kann man eigentlich Missbrauch nie völlig verhindern. Und es wäre völlig, völlig naiv zu glauben, dass wenn man da jetzt ein noch so schönes Konzept hat und das auch wirklich zur Anwendung bringen kann, dass dann auf der Stelle jedwede Problematik damit verschwunden wäre. Das wäre illusorisch. Das geht nicht, aber man würde vielleicht den richtigen Weg einschlagen und für die breite Masse der ganz normalen, vernünftigen Nutzer da die Basis schaffen, nicht ständig kriminalisiert oder mit dauerschlechtem Gewissen ihrem, ich sag mal, Hobby oder Genuss nachzugehen. Da möchte ich einfach, dass Fairness herrscht und Rechtssicherheit. Und das, wie gesagt, auf der anderen Seite, Missbrauch wird es immer geben, aber das liegt halt am einzelnen Menschen und das kann man nicht verhindern.
Das ist richtig.
Also ich würde dazu gerne noch abschließend kurz sagen, in Richtung Datenritter, bei ihm schwingt ja so ein bisschen mit, dass eine Legalisierung oder eine Freigabe automatisch dazu führen würde, dass mehr Leute konsumieren und dass vor allem auch mehr Jugendliche konsumieren. Und ich würde behaupten, dass genau das Gegenteil eintreten wird. Also mal abgesehen davon, dass in Holland auch in der Praxis das so passiert ist nach der Legalisierung. Da gab es natürlich erstmal einen kurzen Schub. Da wollen natürlich alle einmal mal ausprobieren, jetzt wo es legal ist und so. Aber danach hat sich gezeigt, dass eigentlich die Gesamtzahl der Konsumenten gesunken ist. Ich möchte dazu auch nochmal zu bedenken geben, wenn wir wirklich den Weg gehen und uns zuerst mal um medizinisches Cannabis kümmern und Cannabis dann den Ruf eines Medikaments hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schon allein dadurch an Attraktivität für Jugendliche deutlich verliert, weil welcher Jugendliche nimmt schon gerne Medikamente?
Naja, es gibt ja nun auch Medikamente, die berauschen.
Ja, okay, das wird teilweise auch. Jugendliche keine Medikamente, da steht ja nun gerade diese aktuelle Berliner Tilidin-Geschichte etwas entgegen, ne?
Ja, okay, ihr habt meine Argumente entlarvt.
Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu der Geschichte der eigentlichen AG-Drogen. Und zwar haben wir noch einen dritten Antrag, und zwar Folgendes. Das suchtpolitische Grundsatzprogramm der Piratenpartei. Auch das ist, wie gesagt, eine Vorlage hier. Von Alters her ist Rausch Bestandteil jeder Kultur. Diese Tatsache erfordert es, sich vorurteilsfrei mit Rauschmitteln auseinanderzusetzen, um mit einer pragmatischen Suchtpolitik Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. Die bisherige repressive, fast einseitige Abstinenz abziehende Drogenpolitik ist offensichtlich gescheitert. Sie schuf einen Schwarzmarkt, der weder Jugendschutz noch Qualitätskontrolle kennt und überdies die Rechte von Nichtkonsumenten ignoriert. Die Piraten folgen auf einer wissenschaftlichen Fakten beruhenden Suchtpolitik, die durch ideologiefreie Aufklärung Eigenverantwortung ermöglicht, Risikokonsumenten Hilfe anbietet und Nichtkonsumenten schützt. Strafen für lediglich selbstschädigendes Verhalten lehnen die Piraten ab. Genau, das ist auch einer der Anträge.
Ja, Andi, möchtest du oder soll ich?
Leg los.
Ja, mach mal. Achso, du hast leg los gesagt. ja, okay, dann mach ich. Also, ich sag mal so, ich persönlich bin eher der auf der Seite der substanzorientierten Drogenpolitik und diese suchtpolitische Ausrichtung, würde ich sagen, wirft eher erstmal einen Blick auf den Nutzer oder Konsumenten. Konsument ist ein bisschen neutraler als Nutzer. Nutzer impliziert ja direkt, dass da ein Nutzen ist. Und gerade bei Suchtpolitik gibt es ja auch durchaus den Fall, dass genau das Gegenteil eintritt. Finde ich insgesamt ist eine interessante Perspektive, ist aber wie gesagt nicht meine. Und zu dem Antrag sage ich, also meine persönliche Meinung ist, da sind mir einfach ein paar Sachen zu schwammig. Zum Beispiel den Antrag auf die Begründung zu fußen, dass Rauschkultur irgendwie schon immer ein Bestandteil von Kultur war. Das stimmt schon, ja, aber was sagt mir das jetzt? Und was aber für mich so ein bisschen das K.O.-Kriterium war, ist, dass dieser Ansatz auch vornehmlich auf Entkriminalisierung aus ist, oder so habe ich ihn zumindest verstanden. Und ich habe eben schon erläutert, warum ich von Entkriminalisierung nichts halte, sondern wirklich für eine komplette Legalisierung bin, wenn man denn sowas bei einer Substanz machen möchte.
Ja, ich kann mich da eigentlich weitgehend anschließen. Mir geht das einfach nicht weit genug. Wenn ich diesen Antrag so lese, auch wenn ich ihn inhaltlich eigentlich unterstütze, so finde ich, würde uns so ein Text im Grundsatzprogramm auf ganzer Linie angreifbar machen, weil er in keiner Weise sich umschaut, sondern einfach nur, finde ich so, das eine Thema abdecken möchte, aber in keiner Weise schaut, unter welchen Bedingungen soll so etwas passieren.
Jetzt sind wir erstmal wieder da. Es wollten wir die eine Frage beantworten, die hier eben per Twitter reingekommen ist, die ich, quasi das Programm hier abgewirkt hat. Und zwar kam die ja vom Durzan. Und zwar würde ihm interessieren, welche Berufsbilder in der AG-Drogen vertreten sind und woher die Erfahrung kommt. Genau.
Ja. Ihr seid dran. Gut, dann versuche ich da nochmal anzusetzen. Da sind wir ja, glaube ich, gerade rausgeflogen, als ich da angefangen hatte. Also ich bin Handwerker vom Beruf und habe eine kleine Firma und mache selbstständig so viele, viele Arbeiten rund ums Haus. Das ist so mein Berufsbild. Und zu Drogen als Thema bin ich recht früh gekommen. Einmal für mich selbst, habe dann irgendwann als Jugendlicher das erste Mal so Kifferfahrungen gemacht. Jahre später dann auch bin ich so in die DJ-Szene reingerückt, also im Bereich Techno, Trance, Goa. Und der Bereich ist nun mal sehr bekannt dafür, sehr viel mit psychoaktiven Substanzen zu tun zu haben. Das war also mein Zugang dazu. Und da hat man halt viel beobachten können, viel schräge Sachen erlebt und auch eine ganze Menge Hintergrundwissen sich angeeignet. Sachen, die so in keiner Studie stehen, das sind einfach dann Lebenserfahrungswerte. Und so entstand dann halt mein Interesse für dieses Thema an sich. So, und da mich halt dann die Drogenpolitik an sich immer mehr angekotzt hat, habe ich auch angefangen jetzt mit der Arbeit bei den Piraten, das Thema auch für mich selbst und für uns Piraten anzugehen.
Ja. Ja, also ich kann direkt sagen, ich bin Student, aber ich sag nichts dazu, woher ich mein Wissen habe. Und ja, ob den anderen das jetzt recht ist, wenn wir deren Berufe so hier bekannt geben, weiß ich nicht. Also wir haben auf jeden Fall Sozialarbeiter und halt Leute, die unmittelbar in diesem Bereich arbeiten, haben wir einige dabei. Ich denke, den
Gebiet dürfte das auch kein Problem sein, wenn wir den Berufszweig nennen.
Ja, ich würde sagen, ja, einer ist jetzt im Medienbereich tätig, dann haben wir einen Apotheker in unseren Reihen, das weiß ich jetzt, und fällt mir jetzt sonst nichts ein.
Veranstaltungstechniker haben wir.
Ja, Veranstaltungstechniker haben wir auch. Und das sind alles also Sachen, auch Sachen, die unter uns jetzt in der AG Drogen oder im AK Drogenpolitik NRW, war das eigentlich nie ein großes Thema. Jetzt im Fall des Apothekers war es natürlich beruflich ein Glückstreffer, dass da einer ist, der wirklich Zugriff auf Daten und Informationen hat, die uns so gar nicht zugänglich sind. Das war schon sehr wertvoll. Aber ansonsten interessierte das gar nicht. Weil weder ob wir selbst jetzt irgendwas an persönlichen Kontakt zu irgendwelchen Substanzen haben oder ob das ein beruflicher Seite irgendwas mit zusammenhängt, das war immer nebensächlich, weil es bei uns rein sachorientiert ist.
Okay. Eine Sache fällt mir da noch ganz kurz so ein, die ich ganz interessant fand. Also es sind halt im Laufe unserer Arbeit auch mehrere Leute irgendwie dazu gestoßen, die trockene Alkoholiker sind. Also das fand ich nur ganz interessant. Also diese Leute scheinen wohl auch ein heges Interesse daran zu haben, dass in den Bereichen sich einiges ändert. Und das ist vielleicht auch ganz interessant für die Leute, die uns möglicherweise unterstützen sollen. Also es sind nicht nur die Spinner dabei, die irgendwie selber irgendeine Substanz im Interesse haben, sondern es sind auch wirklich Leute dabei, die das von der ganz anderen Seite betrachten. Mhm. Und das war auch für mich interessant, weil die haben natürlich einfach eine ganz andere Perspektive darauf, als ich jetzt jemand, der eher so in die Richtung Legalisierung, weniger Repression gehen. Und da hört man natürlich aus so einer Ecke hört man dann halt auch immer andere Sachen. Und das war auf jeden Fall eine sehr große Bereicherung unserer Arbeit. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass diese Leute halt sehr offen damit umgegangen sind. Ja. Möchte ich auch mal sagen.
Wir hatten auch einen Alkoholiker, einen trockenen Alkoholiker in unseren Reihen. Da, wo wir ursprünglich das Thema auch in NRW bereits angehen wollten, was auf Bundesebene definitiv auch der Fall sein wird. Dann hatte ich irgendwann mal das Thema mit dem Missbrauch von Methylphenidat mir zu Herzen genommen, habe mich da reingearbeitet und da kam dann einer dazu, der Methylphenidat zum Beispiel verschrieben bekommt. Für die es nicht wissen, das ist in Ritalin zum Beispiel enthalten. Und da wurden wir uns auch also sehr, sehr gute Impulse und Informationen zugespielt, auf denen wir wieder unser Thema weiterhin verbessern konnten. Davon lebt die ganze Sache und da will ich auch aufrufen, also die jetzt hier zuhören, sich für die Thematik interessieren, die da ein bisschen was drüber wissen,
ja,
dass sie sich einbringen bei uns. Dass das nicht so eine Sache von 5 oder 10 Leuten wird, weil das Thema Drogenpolitik, wie wir es verstehen, soll von möglichst vielen Köpfen erarbeitet werden. Und da möchten wir euch halt bitten, euch einzubringen. Anders geht's nicht.
Richtig, also kann man sagen, macht mit bei der AG Drogen. Man findet auch noch weitere Informationen zu im wiki.piratenpartei.de/AG-Drogen. Da findet man diverse, auch die Newsletter, Mailingliste, die Sitzung des Mumbles. Stammtisch, gibt es noch einen Stammtisch oder was? Ah nee, nur im Mumble, ne?
Was denn? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ja, gut.
Okay. Unser Stammtisch findet nur online statt im Mumble.
Ein Online-Stammtisch, das ist doch gut.
Das war zu verstreut für den richtigen.
Ja. Also wir hatten im Rahmen der Arbeit hier in NRW, hatten wir wohl eine ganze Reihe persönliche Treffen. Das fanden wir auch sehr wichtig und gut, dass wir uns alle untereinander gut kennengelernt haben. Es war sehr, sehr gut. Das ist natürlich auf Bundesebene nicht so leicht. Hier in NRW haben wir das schon hinbekommen, uns da ein halbes Dutzend Mal zu treffen im Rahmen der Programmarbeit. Aber auf Bundesebene wird es natürlich schwieriger, wenn die Leute aus Berlin, aus Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Bayern, NRW kommen. Regelmäßige Treffen werden da schon mal gar nicht drin sein. Ne? Da ist Mumble natürlich die tolle Alternative.
Richtig, das ist wohl wahr. Ich habe jetzt mal gerade ein bisschen geguckt. Hier im Wiki findet man ja auch die Koordinatoren, unter anderem den Sozialarbeiter, den ehemaligen, das ist der Georg von Borowiczeni oder so ähnlich. Ist ja öffentlich, kann man hier dann auch mal im Radio sagen. Von daher sind noch ganz viele andere. Da könnt ihr euch informieren, wer da, ja, wer was macht, sofern er es im Wiki geschrieben hat. No? Genau. Sehr schön.
Ja, also während du da gerade noch mal guckst, ob irgendwo noch Fragen sind, wüsste ich noch was, worüber ich reden kann. Weil ja, nämlich, was wir total vergessen haben, hier prominent zu featuren, ist natürlich unser Antrag in Bingen. Also, beziehungsweise, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber da muss natürlich noch mehr drüber gesprochen werden. Also, unser großes Ziel ist es, hier in einer Woche in Bingen zu ermöglichen, dass wir als Bundes-AG weiter dieses Thema bearbeiten dürfen für die Piraten. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, was gut zu uns Piraten passt. Und zwar denke ich, das passt gut zu uns, weil es auch ein Thema ist, was eigentlich so durch diese digitale Revolution eigentlich erst in der Form möglich geworden ist. Denn Drogenkonsumenten, egal aus welchem Blickwinkel sie das jetzt machen, weil sie es aus medizinischen Gründen machen oder aus Spaßgründen oder sonst so, können sich jetzt über das Internet finden, weil man dann eine Möglichkeit hat, irgendwie sich anonym zu verknüpfen. Also ich finde das sehr spannend. Außerdem stellt uns das Internet uns ja auch die Daten zur Verfügung, die wir halt für unseren Kreuzzug, um das jetzt mal so zu nennen, irgendwie benutzen. Also über das Internet findet man sehr viele Informationen zu den verschiedenen Substanzen, kann sich selber ein Bild davon machen und ist halt nicht mehr auf die Propaganda der Bundesregierung angewiesen. Ich denke, das spielt da auch durchaus einen wichtigen Aspekt. Oder sagen wir mal, der Bundesregierung, das ist ja schon irgendwie ein internationales Geflecht, diese Prohibitionisten. Und abgesehen davon ist Drogenpolitik auch eine wichtige Sache bei den Bürgerrechten. Drogenpolitik wird gerne immer wieder vorgeschoben, um Bürgerrechte einzuschränken. Ich würde sogar sagen, es ist direkt nach Terrorismus und Kinderpornografie eine der Haupttriebmotoren, um Bürgerrechtseinschränkungen zu rechtfertigen. Da muss man mal nach Amerika schauen, was da teilweise abgeht. Also das ist wirklich krass. Kann es schon mal passieren, bloß weil jemand ein paar Gramm Cannabis im Hause hat, dass ein SWAT-Team vor der Tür stehen hat, oder nicht nur vor der Tür, meistens stehen die dann direkt im Wohnzimmer. Gut, aber wollen wir mal nicht den Blick zu weit nach Amerika lenken. Also ich denke, hier in Deutschland ist vor allem, es gibt einen Haufen Leute, die kiffen. Mhm. Und wenn da zum Beispiel, ich sag mal, jetzt meinetwegen ein Selbstständiger ist, der viel mit dem Auto unterwegs ist und der sich am Wochenende mal ein Tütchen gönnt, ja, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass der keine große Gefahr für unsere Gesellschaft ist. Aber wenn der seinen Führerschein verliert, dann kann er seinem Beruf nicht mehr nachgehen und ist ruiniert.
Ja, aber das hast du ja auch bei Alkohol.
Ja gut, aber wenn du betrunken Auto fährst, dann fährst du betrunken Auto. Also bei Alkohol verlierst du den Führerschein ja nur, wenn du wirklich aktiv betrunken bist. Ja, und das gerade in deinem Blut wirkt. Und wenn du dir irgendwie am Samstag ein Tütchen geraucht hast und am Montag auf der Fahrt zur Arbeit irgendwie dann kontrolliert wirst und kommt raus, ja, das ist schon was anderes.
Ja, noch eine wichtige Frage von Kruppzeug, Edgar ist zugeschaltet, und zwar, ich glaube, die Frage hatten wir nicht so ganz beantwortet. Gibt es für den Fall einer Freigabe schon ein Konzept vor übermäßigen Konsum, ohne Daten zu erheben?
Das ist eine gute Frage. Ja, nee, eigentlich gibt es das noch nicht so richtig. Also wir sind da, wir haben uns halt vorgenommen, uns viel Zeit mit dem Gesamtkonzept für die Legalisierung zu lassen, weil da ist einfach ein ganzes Feld, also ein riesiger Acker zu bearbeiten. Mhm. Angefangen davon, wie macht man das beim Bauern, wie regelt man das irgendwie da, bis hin, wie macht man den Verkauf. Also ich kann da jetzt nur sagen, welche Gedanken mir da schon mal durch den Kopf gegangen sind. Und es gibt da bei den Grünen das Konzept eines Drogenführerscheins. Vielleicht kann man das noch ein bisschen verfeinern. Also man muss das nochmal irgendwie im Detail sich angucken. Was bedeutet das denn, wenn ich das Angebot gering halte? Also in Holland ist es in den meisten Coffeeshops so, man bekommt 5 Gramm am Tag. Aber gut, man kann halt einfach in den nächsten Coffeeshop gehen und sich da auch nochmal 5 Gramm abholen, wenn man den Aufwand betreiben möchte. Mhm. Ob so eine Regelung, ich sag mal so eine Maximalregelung, wie viel man maximal am Tag kaufen kann, sinnvoll ist, das müsste man wirklich nochmal im Detail gucken und halt gucken, welche Auswirkungen hat das auf das Konsumverhalten der Leute, wenn man diese Regelung setzt. Führt es vielleicht möglicherweise eher dazu, dass die Leute halt wirklich dann jeden Tag kaufen gehen, um irgendwie das Maximum rauszuholen, oder sind die Leute vernünftig genug? Da muss man gucken. Wo ich aber auf jeden Fall ein großer Freund davon bin, ist, dass man erstmal schrittweise anfängt. Also, dass jemand, der der diese Art von Drogenführerschein, wenn man das denn so machen möchte, oder eine Lizenz dazu, quasi Cannabis zu kaufen, dass diese, wenn diese erworben wird, dass man erstmal anfängt mit einer geringen Menge, dass solche Personen maximal 1 Gramm am Tag erwerben dürfen, um wirklich am Anfang da verantwortungsvoll erstmal mit umzugehen, gezwungenermaßen.
Ja,
um das später zu erweitern. Jetzt habe ich unheimlich viel geredet hier auf.
Nee, ist okay, nein, okay. Ich weiß nicht, wie weit du dich mit Cannabis jetzt auskennst. Der DSI-TSG fragt hier, wie lange wirkt Cannabis denn nach, speziell beim Reaktionsvermögen? Da kam jetzt eben im Chat hier vom Beer Key Be Wild, man kann das meines Wissens nicht genau sagen. Dann kam hier noch vom Kewusch, da es noch längere Zeit im Blut bleibt, kann es angeblich mehrere Tage vor allem Straßenverkehr beeinträchtigen. Dann schreibt Jirti, kommt auch stark auf die Sorte und die Beimischungen an. Habt ihr da irgendwie weitere Informationen, wie das sich verhält, wie lange das nachwirkt?
Das hatte ich ja gerade am Anfang der Sendung schon mal kurz. Es gibt da tatsächlich keine absoluten Zahlen. Beim einen wird es nach 3 Stunden wird der Hauptrausch langsam ausklingen, beim anderen irgendwo eher nach 4 oder 5 oder 6. Nach 6 bis 7 Stunden sollte in der Regel aber wirklich der Hauptrausch fort sein. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man danach wieder vollkommen nüchtern ist. Das ist wahrscheinlich ähnlich zu verstehen wie beim Alkohol. Selbst wenn man da irgendwann nach ein paar Stunden unter 0,5 gerät, da wenn man vorher einen guten Rausch angetrunken hatte, dann ist man da immer noch nicht ganz nüchtern. Sicher haben wir da aber auch die Problematik, dass eben die Zerfallstoffe, die eben auch getestet werden bei entsprechenden Kontrollen, dass die tagelang, wochenlang im Blut bleiben und da eben dann große Probleme machen, Gesetzesübertretungsvorwürfe angeht. Es ist aber wirklich nicht belegt oder wissenschaftlich nachgewiesen, dass Cannabis, sage ich mal, einen Tag später oder 2 Tage später noch wirklich handfest Einfluss auf dein Fahrvermögen hat. Das wird einfach nur angenommen, weil die Stoffe noch im Blut sind und weil halt die Testverfahren nicht genug differenzieren, um dort eine Aussage darüber treffen zu können. Und aus reiner repressiver Haltung heraus wird einfach gesagt, es ist möglich, also nehmen wir das einfach mal an. Mhm. Da muss man sich dann mit abfinden und steht dann halt quasi in der Beweislast, irgendwie zu erklären, dass es nicht so ist, was dem User in dem Moment natürlich dann völlig unmöglich ist. Ne?
Ja, wie hier schon der Mr. Harmlos ausschreibt, was eine Sauerei ist, dass es keine wissenschaftliche Untersuchung der Fahrtauglichkeit basierende Grenzwerte gibt. Ich glaube, da gibt es irgendwie einen Grenzwert von 1 Nanogramm oder so aktiven THC, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ne?
Ja, es gibt Untersuchungen, da hast du recht, Fabian, nur sind die halt nie Bemessungsgrundlage.
Nee, halt. Es ist nicht einfach nur irgendeine Untersuchung gemacht worden, sondern der Bundesgerichtshof, also unser höchstes Gericht, hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben und bei der ist rausgekommen, dass bis zu einer gewissen Grenze, also wenn man THC konsumiert hat und auch aktives THC im Blut hat, wenn es nicht zu viel davon ist, wird man sogar, ist in dem Vergleichstest rausgekommen, dass die Probanden mit wenigem Cannabis besser Auto gefahren sind als die nüchternen Probanden. Außerdem gibt es einen Fall von einem Bayern, der nimmt medizinisches Marihuana und hat dadurch natürlich auch einen ständigen Spiegel, also er benutzt das als Schmerzpatient, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und er hat dadurch einen konstanten Spiegel. Und in Bayern hat er deswegen seinen Führerschein verloren, hat dann in Berlin geklagt dagegen vom Verwaltungsgericht und hat Recht bekommen. Also er hat seinen Führerschein zurückbekommen und darf als Cannabis-Patient Auto fahren. Also offensichtlich gibt es einige Organe im deutschen Staat, die eingesehen haben, dass Cannabis im Straßenverkehr sich nicht zwangsläufig beißen. Ja. Also man muss sagen, jemand, der über längere Zeit ein gewisses Konsummuster an den Tag gelegt hat und ich sag mal im Umgang mit Cannabis erfahren ist, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass er unter Cannabis Einfluss ein Fahrzeug führen kann, verantwortungsvoll bewusst und verantwortungsvoll, die ist durchaus gegeben. Ja. Also es gilt da auf jeden Fall, mehr wissenschaftliche Arbeit zu machen und das mal genauer zu erforschen.
Ja, so, und jetzt hatten wir vorhin ja gerade gehabt, hatte ich am Anfang ja auch erwähnt, dass quasi Führerschein sowieso immer in Gefahr ist. Markus hier im Chat schreibt gerade, dass mit dem Führerschein stimmt so nicht. In Bayern zumindest werden dann genaue Bluttests gemacht und wenn die in Deutschland geltende 24-Stunden-Frist eingehalten wird, verliert man seinen Schein nicht. Er wurde schon dreimal positiv getestet und er hat seinen Führerschein immer noch.
Ah, ich aber mal vermuten, dass er da, was die breite Masse angeht, eine Ausnahmeerscheinung ist. Das ist ja auch ein symptomatisch dafür, dass jedes Bundesland das anders handhabt und sogar teilweise jede Kommune oder jeder Kreis handhabt es anders. Also aus eigener Erfahrung im Bekanntenkreis weiß ich, dass zum Beispiel der Kreis Aachen, Alsdorf, Viersen, dass sie hier in NRW, dass sie da mal rund umgeschlagen haben vor ein paar Jahren, da hat man den Mund nicht mehr zugekriegt, während die im Münsterländer Raum da sehr, sehr liberal drauf waren. Mhm. Selbst innerhalb eines einzigen Bundeslandes gibt es da riesen Unterschiede, was die Rechtsprechung angeht, was die polizeiliche Handhabung angeht. Eben das, diese Wischiwaschi-Politik, die führt dann zu solch komischen Blüten, dass der eine quasi nichts getan hat und ist sein Führerschein bis St. Nimmerleinstag quitt und andere haben, wie Ratz geschrieben hat, es hier zum dritten Mal und hassen immer noch. Ja. Das darf natürlich so nicht sein. Da muss es schon einheitliche Richtlinien für geben, die auch fair sind für alle.
Richtig.
Die Drogenpolitik darf kein rechtsfreier Raum sein.
Richtig, nee, das kann man wunderschön, glaube ich, als Schlusssatz nicht, aber sehen. Aber ich denke mal, da habt ihr schon durchaus recht.